Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und diese Folge von Entscheider treffen Heider ist eine besondere. Ich habe Sascha, den Sänger Sascha, getroffen. Und zwar live vor Publikum, man glaubt es ja gar nicht in diesen Zeiten. Und haben wir gemeinsam in der Thalia Buchhandlung in der Europapassage in Hamburg über sein neues Buch, aber vor allem über sein Leben gesprochen. Und er hat gesungen am Anfang und am Ende und wir haben viel gelacht. Es geht um den Papst, es geht um Michael Mittermeier und um Sushi und es geht um Tim Melzer und um If You Believe und um alles, um Dick Brave. Es war eine sehr unterhaltsame Stunde. Eigentlich sollte es nur 45 Minuten werden, aber ihr werdet merken, es geht ganz, ganz schnell vorbei und ihr werdet viel Spaß haben. Und ganz am Ende, das lassen wir einfach drin, da singt Sascha dann auch nochmal ein, zwei Lieder. Viel Spaß jetzt mit dieser besonderen Folge und mit Sascha.
Seite Chris Sheeran. I know it's not a game to play. Your eyes, they show no fear. I burn inside and cannot wait to be man that feels your body close is here to set you free, to hold you near and satisfy your needs. I shiver as I touch your neck, slowly close your eyes. I can't resist you even if I try. We both surrender to the touch, so lay there side by side. Everything around us disappears. 'Cause if you believe in love tonight, I'm gonna show you one more time. And if you believe, then let it out. No need to worry, there's no doubt. If you believe. If you believe, then let it out. As you run your fingers through my hair, your lips come close to mine. The tension becomes more than I can bear. Then you wrap your arms around me. I can feel your every move. This feeling could now lead us anywhere. Now leave the world behind us, this moment we both share. Just you and me, that's how it's meant to be. I never wanted you so much, I can feel your every breath. Yes, you gently whisper in my ear. Cause if you believe in love tonight, I'm gonna show you one more time. And if you believe, then let it out. No need to worry, there's no doubt. Cause if you believe, if you believe, if you believe, then let it out. Cause if you if you believe, if you believe, then there's no doubt.
Chris Vega. Dankeschön, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. So, ich tausche mal kurz hier. Ich sage immer, ich mache das in aller Ruhe. Headset mich nicht. So, und jetzt hier für Sie heute live. Ein Mann, der einfach immer nur unfassbar gute Fragen stellt. Es gibt keine schlechten. Hier ist Lars Haider. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ja, auch herzlich willkommen von mir. Ich hatte gedacht, ihr singt viel mehr. Nur ein Lied?
Ja, nein. Oh, geht da noch mehr? Nein, Entschuldigung.
Ich hatte ein bisschen was von so einem Sparkassenschein.
Du hast eine Scheibe mitgebracht.
Das muss man sagen, für die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause. Erstens, sie dürfen die Maske abnehmen zu Hause. Und zweitens, Sascha und ich sitzen hier hinter so einem Plexiglas und...
Das ist sehr befremdlich.
Ich finde es cool.
Ja.
Ich
find's das Gute ist, man sieht dann, wenn jemand eine feuchte Aussprache haben sollte von uns beiden, einer von uns beiden, dann wird man sofort sehen.
Dann sieht man es. Meine Maske.
Gibt es da eigentlich schon eine Kunstform? Diese Spucke-Malerei? Also sowas für...
Wir werden das nachher, vielleicht können wir das nachher versteigern. Deine Hälfte zumindest. Ich glaube. Wollen wir noch über das Buch sprechen oder nicht?
Ja, doch.
Sascha hat ein Buch.
Du möchtest. Ach so, ich dachte über deins.
Ja,
das du hast doch ein Buch, wir haben es doch gerade geklärt, du hast doch ein Buch über Olaf Scholz geschrieben.
Ja, der eine schreibt ein Buch über Olaf Scholz und der andere eins über Sascha.
Ja.
Und deins kann man gut lesen. Ich habe es bis zum Ende gelesen. Das ist wirklich. Und ich sage, darf ich es einmal sagen? Als ich die Anfrage bekam, hast du Lust mit Sascha zu sprechen? Dann habe ich, oh nee, ein Musiker.
warum? Weißt du,
Musiker Corona. Ja, es ist so, in der Corona-Phase hat man das Gefühl.
Als man mich fragt, hast du Lust mit Lars Haider zu sprechen? Yes, please. Ja. Das ist ein Ungleichgewicht, tut sich auf.
Ja,
das
natürlich,
ist,
das klar.
Weil du jetzt gerade ein bisschen unsicher und
musst du nicht. Musst du nicht.
Nein.
Ich habe nur gedacht, weißt du, Musiker singen, ja, schreiben, So, und ich
ja, total verständlich. Kann ich total verstehen, weil Texte werden ja auch einfach, die kommen aus dem Computer. Songtexte macht man lautmalerisch. Das war schon immer mein Ding. Also als Vierjähriger, steht auch im Buch, habe ich auch Daddy Kuh gedacht. Das wäre der Vater von dem kleinen Kälbchen. Ja.
Daddy Kuh.
Und, oder das Kuh, also der Vater vom Kuh ist vielleicht das X. Wer weiß das schon? Ja. Es wurde nie aufgeklärt.
Können Sie nochmal die Scheibe ein bisschen größer machen? ich hatte mal einen Musiker, dem habe ich aus seinem eigenen Buch, das mache ich nachher bei dir auch, einen Satz vorgelesen. Und dann guckte er mich mit großen Augen an und sagte, das ist ja ein schöner Satz. Wo haben Sie den denn her?
Ja.
Und dann habe ich gesagt, den habe ich aus Ihrem Buch. Und da wusste ich, er hat das Buch nicht selber geschrieben, er hat es nicht mal gelesen. Du hast es.
Ich habe es gelesen. Ich habe es gelesen. Es gibt ja auch ein Hörbuch und das habe ich ja selbst, habe ich mir nicht nehmen lassen.
Wie lange hast du es eingelesen?
Also ich dachte, ich bräuchte 2 Tage, ich habe dann 3,5 gebraucht.
Wow.
Gibt's auch noch? Das ist wirklich anstrengend. Also es ist wirklich sehr anstrengend, weil das sind auch sehr verschachtelte Sätze. Und wenn man dann anfängt wie so ein Schauspieler, so diese Halbsätze, so, wo so ein Punkt ist, aber man eigentlich so ein Komma liest. So, ne? Das ist dann so, also ja, das, ich rede halt so. Und wenn man das dann aufschreibt, dann sieht das erstmal schön aus, finde ich. Wenn man das aber laut aussprechen muss, dann ist schon relativ kompliziert. Hier und da.
Es liest sich gut, darf ich das sagen? Und ich habe mich dann richtig festgelesen. Und solange, dass meine Frau sagte, dann bist du denn endlich durch damit, ich will das auch mal lesen. und jetzt will meine Mutter. Meine Mutter hat gestern zu mir gesagt, darf ich das Sascha-Buch mitnehmen? Ich sage, heute noch nicht. Morgen ja, aber ich brauche es heute noch für diesen einen Satz. Und ich habe auch schon, mein Sohn hat gesagt, Papa, du hast da Sachen angestrichen, darfst du das? Ich hoffe, ich durfte das. Wir müssen über den Titel sprechen, If You Believe. Denn das ist eine der ersten Erkenntnisse aus diesem Buch. If You Believe war für dich das seltsamste und schwierigste Lied, was dir jemals angeboten wurde, ist auch übertrieben, weil ich glaube, es war auch eines der ersten Lieder, was dir so angeboten wurde. Und du wolltest es eigentlich nicht singen.
Ja, ich hatte meine Bedenken. Es war allerdings, muss ich sagen, nicht das schwierigste Lied, was mir je angeboten wurde. Da gab es noch so ein paar andere. Eins hieß Raindrops. Das war, If You Believe war eigentlich ein cooles Lied. Es hat nur nicht in meinen Plan gepasst. Ich wollte ja eigentlich in die Fußstapfen von George Michael treten und ein bisschen was Souligeres machen und so. Und dann war If You Believe war jetzt so gar nicht soulig, fand ich damals. Und dann habe ich gesagt, das mache ich nie, wird nie passieren. Aber, und dann wurde ich belatschert und so, singst doch wenigstens mal ein und so. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich gerne einsingen, aber es wird nie rauskommen mit mir drauf. Also könnt ihr vergessen und so. Und dann habe ich spätestens beim vierten Anlauf und so habe ich gemerkt, so, oh, das wächst, das wird, verdammt, das könnte gut sein.
Mhm.
Ja, und dann war es halt wirklich auch international ein Riesenerfolg, was ja, nicht so gang und gäbe war, ne? Als Deutscher in den 90ern, da gab es, glaube ich, nur La Bouche hatten, glaube ich, einen Riesenhit in Amerika. Ich hatte jetzt auch keinen Riesenhit in Amerika mit Ich lief, aber ich bin knapp dran vorbei. Aber es war auf jeden Fall, hat mir das sehr viele schöne Reisen und sehr viele schöne Auftritte, skurrile Auftritte auch beschert in diversen Ländern der Welt. Und es hat riesen Spaß gemacht. Also es hat mich sehr... Hat
so viel, dass du jetzt das Buch auch so genannt hast. Das ist ja das Verrückte. If You Believe. Aber es passt.
Es hat ja in dem Kontext, also in dem Kontext des Songs, der wurde ja lange missverstanden, bis es Michael Mittermeier irgendwann aufgeklärt hat.
Du musst es erzählen, das ist ja ganz wichtig. Ich habe gerade gelernt.
Es geht ja knallhart, es geht ja um Fakten.
Ja.
Fakten, Fakten, Fakten. Und jetzt habe ich das endlich in den Sinn übertragen, den es eigentlich immer haben sollte. Wenn du an etwas glaubst, dann kannst du es auch schaffen.
Reise, du hast gesagt, dir hat es viele schöne Reisen beschert. Dein Leben ist eine Reise, für mich die Zahl aus diesem Buch. Du bist bis zu deinem 18. Lebensjahr, Achtung, 25 Mal umgezogen.
Ja, ich war ein sehr umgezogener Junge.
25 Mal. Und das zieht sich bis heute. Du bist keiner, der länger so als ein, zwei Jahre in irgendeinem Haus wohnt.
Drei bis fünf habe ich auch schon geschafft.
Drei bis fünf?
Ja, habe ich auch schon geschafft.
Aber erzähl mal, wie ist das mit 25 Mal umziehen in 18 Jahren?
Als Kleinkind kriegt man das gar nicht so mit. Ne? Ich habe ja die auch mitgezählt, wo ich die noch nicht mitgekriegt habe, die Umzüge. Und dann so später, so als Teenager, war es nicht ganz so oft, aber es war dann immer, es klingt auch immer so, als wäre ich durch die ganze Welt umgezogen. Ich war ja kein Diplomatenkind.
Innerhalb von Nordrhein-Westfalen, kann man sagen.
Der Soester Stadtmauern eigentlich. Also
nur ich wollte ein bisschen netter sagen. Ja.
Einmal war es Bad Sassendorf, das ist 3 Kilometer entfernt. Und dann das weiteste ist 20 Kilometer entfernt, das war Lippstadt. Und das war schon fast wie eine Weltreise. Da war ich in einem anderen Kosmos für ein halbes Jahr. Und dann bin ich wieder zurück. Und da habe ich damals ein Riesendrama gemacht, ne, in Soest. Ne? Dann habe ich die Schule verlassen und so. Und dann so, oh Gott, und alles. Und mit Weinen und mit, ich komme wieder als gemachter Mann und so. Ne? Und ein halbes Jahr später, meine Mutter wieder den Typen verlassen und dann irgendwie so, okay, ja, und dann ins gleiche Haus. Also wir haben in der gleichen Straße, da wo ich nie wieder hin wollte, deshalb war ich ja so glücklich, dass wir weggezogen sind, da wollte ich nie wieder hin. Und die Wohnung war im gleichen Haus, nur 2 Etagen höher. Es war die gleiche Wohnung im gleichen Haus, also nur halt 2 Etagen höher. Und das war dann so, das war wirklich beschämend. Da habe ich dann da nochmal die Schule gewechselt. Also ich habe nicht nur, also wir sind zwar umgezogen wieder, aber in das gleiche Territorium, ins gleiche Haus. Da habe ich dann die Schule gewechselt, ein bisschen aus Scham. Also ich bin nicht wieder zurück auf das alte Gymnasium gegangen, wo ich vorher war, sondern habe extra ein anderes genommen.
Und du solltest eigentlich gar nicht aufs Gymnasium gehen. Du hast, das fand ich unglaublich, du hast eine Hauptschulempfehlung bekommen. Nicht, weil es unglaublich ist, eine Hauptschulempfehlung zu bekommen.
Ich finde, das ist schon stattlich, wenn man daherkommt, wo ich herkomme.
Das kann man.
Hauptschulempfehlung schon mal so.
Das ist gar nicht.
So. Hey, der Junge, der könnte das schaffen. Also, wenn sie ihn ordentlich, dann kann der Haupt. Kriegt der
das hin. Ist gar nichts Schlimmes, aber nee. Es lag nicht an deinen Leistungen.
Nein, es lag daran, dass die. Ich glaube, ich würde sie mittlerweile ein bisschen in Schutz nehmen. Dachte, wenn alle meine Freunde auf die Hauptschule gehen, dann sollte ich doch besser auch in der Sozialisierung bleiben und mit meinen Freunden auf die Hauptschule gehen. Sonst würde ich ja vielleicht vereinsamen auf dem Gymnasium, keine neuen Freunde finden und so. Aber es war anders. Und zum Glück hat meine Mutter sehr gekämpft dafür, dass ich dann dass ich aufs Gymnasium gehen konnte. Ich musste allerdings eine Art Casting machen. Mhm. Also ein Eignungstest. Und da war der Direktor von diesem Gymnasium, ein altehrwürdiges Gymnasium und so, und der saß da und hatte dann so eine Soest, aus Holzsteinklötzchen aufgebaut da, ne? Und so, und dann waren so alle Kirchen da und so, und ich sollte alle Kirchen benennen. Auch die nicht da waren. Mhm. Oder nicht mehr. Und das habe ich dann irgendwie hingekriegt und dann war ich so, hatte ich den, ja, alles klar, das ist ja alles Blödsinn, was die Frau gesagt hat, der Junge ist durchaus begabt, auch fürs Gymnasium.
Aber deine Mutter musste...
Sollte sie alle Lügen strafen.
Deine Mutter musste richtig dagegen protestieren.
Ja, das war, also gut, ja, sie ist dann da hingegangen und hat gesagt, was soll der Quatsch? Und
da hat die Lehrerin gesagt, ach, ich will ihm von seinen Freunden
eigentlich was
nicht
Gutes trennen. Tun und so. Da gab es also ein Riesentheater, Riesenaufruhr. Und dann hat meine Mutter sich darum gekümmert, dass ich halt ein Vorsprechen beim Gymnasium bekommen habe und bin dann angenommen worden.
Wir haben gerade über die Reisen gesprochen. Das war mir auch nicht klar. Du kommst aus einer Familie, wo Reisen das Normalste von der Welt ist, nämlich aus einer Schaustellerfamilie. Das heißt, die sind immer unterwegs gewesen. Auch deine Mutter, also mütterlicherseits, ist es eine Schaustellerfamilie. Meine Lieblingsfigur ist da Opa Schneider. Du schreibst Opa Schneider, 11 Kinder, von denen wir wissen, das letzte mit 72.
Ja, die letzten beiden.
Die Zwillinge.
Ja, mit einer 17-jährigen Frau. Ich glaube, die waren jetzt nicht so ganz... Also ich würde sie jetzt nicht... Ich habe sie nicht wirklich richtig kennengelernt, aber so, ich denke mal, 72... Okay. Sie wenigstens umgekehrter Fall, also Zahlendreher cool gewesen, 27, ne? Genau. Dann wäre es noch auch schon schräg.
Aber hast du Opa Schneider richtig kennengelernt?
Noch, ja, richtig kennengelernt, ja. Der war, klein, also sehr klein, aber das ist so ein bissiger Typ, ne? Der hatte auch immer, also meine ganzen Onkels, die so aus der Schaustellerfamilie, wir hatten ja in Soest diese Allerheiligen-Kirmes, eine sehr bekannte Kirmes, ein sehr bekannter was sagt man denn in Hamburg? Sagt man auch Kirmes?
Nee, man sagt ja, Dom in Hamburg, aber Dom ist auch komisch. Das ist für Hamburg. Ist ja, nur ja, Kirmes Dom. Verstehen wir. Kirmes verstehen Sie Kirmes? Kirmes. Ja. Die Leute Jahrmarkt. Verstehen die Jahrmarkt.
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 Jahrmarkt. Jahrmarkt. Könnte man in Jahrmarkt. Nächste Reggae-Nummer, könnte ich... Jahrmarkt! Und,
wenn wir aufhören sollen, sagst du Bescheid, ne?
Nee, alles gut. Ich versuche mich zusammenzureißen. Es heißt ja auch, wenn man Schausteller ist, heißt es ja auch auf der Reise.
Ja.
Das ist ja jetzt nicht, man sagt ja selten, ich bin Schausteller. Also die Schausteller sagen selten, sie sind Schausteller, sondern sagen, ich bin auf der Reise. Und dann verstehen viele Menschen aus dem normalen Leben das nicht und denken dann dann alles Gute. Und das ist aber immer, also es ist ein sehr hartes, toughes Geschäft und ein krasser Job einfach. Ne? Man muss ja auch überlegen, das Leben in den Wintermonaten, da haben die Schausteller auch Pause meistens, sei denn, gehen dann auch auf Weihnachtsmärkte und so, aber ansonsten haben die dann vielleicht so eine Art festen Wohnsitz oder sie suchen sich irgendwo eine Unterkunft, wo sie mit ihren Wohnwagen dann unterkommen. Und das war dann in diesem Jahr, wo ich gezeugt wurde, bei meinen Großeltern väterlicherseits auf dem Hof neben ihrer Kneipe.
Du wurdest bei deinen Großeltern väterlicherseits auf dem Hof gezeugt. Habe ich das richtig verstanden? Nein.
Ja, das klingt jetzt sehr animalisch und vielleicht, ich weiß auch nicht, ich sage ja immer, der Billardtisch spielte in Fußball. Nee, es war der Kicker. Ich glaube, es war der Kicker. Ich bin unterm Kicker gezeugt worden. Ja.
Das steht hier nicht
drin. Ich weiß. Ich wollte mir auch irgendwas noch für unser Gespräch aufheben.
Aber das ist ein gutes Opa Schneider, 11 Kinder. Du selber, das zieht sich so durch dieses Buch, bis an den Punkt kommt, wo es dann auch um Julia und Otto geht. Du wolltest lange keine Kinder. Ich habe gelernt, ein Grund davon, dass du dich von Martha getrennt hast. Martha ist diese Sängerin von Revolverheld, richtig? Ist das die mit Johannes Strate dieses Lied gesungen hat? Johannes
Strate ein Lied gesungen, ist aber eigentlich von der Band Die Happy.
Ist schon, also nicht von, ja. Sie hat mit Johannes Strate dieses wunderbare Lied gesungen. Und letztendlich schreibst du, ihr habt euch gut verstanden, aber ihr habt euch getrennt, weil sie wollte Kinder und du wolltest eigentlich keine.
Zu dem Zeitpunkt, genau.
Woran lag das? Weil die Erfahrung mit deinen Eltern, die zweimal geheiratet haben und sich zweimal getrennt haben wieder, oder die Opa Schneider, warum wolltest du keine Kinder?
Also... Es ist schon relativ skurril, wenn man innerhalb der ersten 10 Jahre seines Lebens mitkriegt, dass die Eltern verheiratet sind, sich scheiden lassen, wieder heiraten und wieder scheiden lassen.
Ja.
Hat man schon mal so, ich würde mal sagen, so einen guten Bums fürs Leben schon mal mit. Das hat ja mit Kindern kriegen nichts zu tun. Genau. So, ne? Sondern man denkt halt einfach nur so, okay, sowas hält vielleicht nicht für immer. Und deshalb war ich ja erstmal Hochzeitsskeptiker. Muss ich sagen. Nicht Leugner. Sondern Skeptiker, weil ich gedacht habe, ja, das muss doch nicht sein. Man muss doch nicht dieses, weil das ne, bei meinen Eltern vielleicht nicht funktioniert hat, habe ich gedacht, so man kann doch ein Bündnis auch so eingehen und das ist auch schön und das habe ich auch lange ernsthaft gedacht und auch habe auch so gelebt, bis ich meine Frau kennengelernt habe. Und da hat dann irgendwas Klick gemacht, wo ich dachte, nee, das ist da ist noch mehr als das, was ich vorher erlebt habe. Deshalb will ich das Ganze nochmal anders besiegeln. Als bislang.
Wobei Julia damals auch gesagt hat, ich möchte auch keine Kinder.
Als genau, wir waren uns da sehr einig, ja.
Ja, gut. Wer erklärt das später? Otto? Papa, Mama, wer wollte mich eigentlich am dollsten von euch beiden? Keiner.
Ich glaube, es ist gut so.
Okay.
Ja, ist toll.
Wir kommen nachher natürlich nochmal zu Julia und zu deinen Freunden. Wir müssen auch ein bisschen über Musik sprechen, weil das finde ich so schön. Für alle, die so wie Sascha und ich, so sagen wir mal, rund um 1980 geboren sind. Ich glaube, das kann man so sagen, ne?
Ja, das zweite Mal.
Du machst so viele schöne... Ich bin ein großer Fan von Elvis und du schreibst, Elvis ist eigentlich derjenige, der dich zur Musik gebracht hat. Also Elvis und, Achtung, und Howard Carpendale.
Ja.
Die tauchen in einem Satz bei dir Elvis und Howard Carpendale auf. Kannst du das erklären?
Das ist auch kein Wunder. Pass auf, da gibt's Elvis, ne? Die Platte, die meine Eltern hatten, das war 32 Hits Forever.
Mhm.
Und die habe ich immer aufgelegt, schon als Vierjähriger. Und dann kommt ungefähr ein halbes Jahr später kommt Howard Carpendale in der Hitparade. Bei meiner Oma durfte ich länger aufbleiben und das habe ich bei meiner Oma gesehen und dachte so, ach guck mal. Der hat zwar lange blonde Haare, Aber der hat so einen Sakko an und so, bewegt sich so ein bisschen so, guckt so ein bisschen so und singt auch ein bisschen so wie Elvis.
Ist also, gar nicht
dachte ich irgendwie so. Und der war ja, dann habe ich ja erst viel später erfahren, hat ja auch als Elvis-Imitator sein Geld verdient so früher und so. Und dann dachte ich so, ach guck mal, der ist noch da wenigstens. So, ne, der ist in echt, der ist im Fernsehen und so und der ist nah dran und hat ein schönes Lied gesungen zu dem Zeitpunkt. Mit 4,5, denke ich, ist es okay, wenn man sagt, nachts, wenn alles schläft, dass man das gut finden darf. Und dann war da ein Chor und das wurde ja so Elvis-mäßig aufgeblasen am Ende, ne? Hm. Nachts, wenn alles schläft, solltest du bei mir, ich hab die Glocke. So, das ist doch mega gut, das ist wie, also für mich. Und dann habe ich mir von meinem Ersatzopa, den meine Oma damals hatte,
nicht Opa Schneider, dass wir mit den Opas.
Nee, Opa Schneider war ja, da, oh, der war ja schon wieder unterwegs auf Reise. und da hat dann, Opa Werner, wie ich ihn immer genannt habe, der hat mir dann 5 Mark geliehen, damit ich am Montag nach der Hitparade am Samstag mir die Single kaufen konnte. Single. 4,50 Mark kostet
von
die Single. Und von 50 Cent, die muss, also Pfennig musste ich nicht zurückgeben, konnte ich mir dann noch so ein paar Gummitierchen kaufen.
Du warst in Graceland auch.
Ja, ich war in Graceland und das war sehr bewegend, muss ich ganz ehrlich sagen, als auf mehrere Arten, weil ich war nicht nur in Graceland, sondern ich war in Memphis, Tennessee. Ja. Zum ersten Mal in meinem Leben und habe die ganze Touri-Rutsche gemacht, ne? Sun Studios, das war das wirklich krasse Ding, so eine Sun Studios in dem Studio zu stehen und erstmal zu sehen, wie klein das war ungefähr so ein Raum wie hier. Und da hinten, wo das Regal aufhört, hört auch der Raum auf. Das war der Aufnahmeraum. Da haben die alle reingestopft so und in verschiedene Abstände so. Und so haben die aufgenommen. Es gab ein Mikro in der Mitte und da hat Elvis dann so ungefähr einen Meter Abstand vor Sicherheitsabstand hat er da da gestanden und gesungen. Und da gab es ein Kreuz auf dem Boden und da konnte man sich hinstellen und dann da stehen, wo Elvis gestanden hat. Und dann wusste man, da stand das Schlagzeug, da stand der Bassist und dann haben die da alle zusammen diese Nummern. Und da hinten war dann die Regie und da hatten die dann früher natürlich Bandmaschinen und so und da kann man heute noch aufnehmen, wenn man möchte. Unter Originalverhältnissen und so. Und das war richtig bewegend und Graceland war dann krass. Da haben der Gitarrist André Teuber und ich haben dann da geweint, weil er ist der noch größere Elvis-Fan als ich und der ist wirklich krass, der kennt alles, der kennt jede Biografie, der weiß wirklich jeden kleinen Schnipsel aus Elvis' Leben, der jemals zu Papier gebracht wurde und da standen wir gemeinsam an Elvis' Grab auf Graceland Arm in Arm und haben geheult und das war irgendwie ganz krass.
Me too, ich wollte das genauso, stehst am Grab und musst anfangen zu heulen.
Ja.
Auch so ein bisschen, weil man so dieses Gefühl hatte.
Aber Graceland war klein, ne?
Ich fand es so irre, dass man, weiß nicht, war es bei dir auch so, dass man mit einem Bus dahin fahren musste. Man kaufte sein Ticket und musste eigentlich nur über die Straße gehen, aber man wurde mit einem Bus gefahren.
Ja.
Und dann stand man da in diesem irre Graceland.
Also der Souvenirladen ist größer als Graceland.
Das stimmt.
Als das Haus. Und der ist riesig und da fährt man dann los. Das ist wirklich nur über die Straße.
Also, aber trotzdem ist es so ein...
Es ist einmal... Okay, ling, aussteigen, okay, und dann geht man da rein. Aber mega, aber es war sehr emotional durch den Tunnel, dieser goldene Plattentunnel, Platin, golden Dings, 300 und mehr hängen da aus und so. Der Anzug, die Anzüge, die da hängen. Man sieht noch bei dem weißen Anzug sieht man noch die Einstichnadeln.
Die Einstichnadel?
Mhm, wenn du genau hinguckst, sieht man dann noch. Nein, das
kommt. Gegen Tom, was? Gegen Thrombose wahrscheinlich.
Ja, genau.
Das gegen Thrombose. Also das muss ich sagen, ein großer Traum. Lustig auch in die Buch kommen dann solche Lieder vor wie Der Kommissar und Eisgekühlter Bommerlunder. Das hat man ja irgendwie, in unserer Jugend hat man ja praktisch jeden Tag einmal mit irgendwelchen verrückten Freunden Eisgekühlter Bommerlunder gesungen, zumindest auf irgendwelchen Partys.
Ja, es lief immer. Das ist irgendwie so, ist eher so mein, ich war jetzt nicht so Fan, aber es lief immer und dann hat man das einfach dann auch mitgemacht, ne? Weil es war wirklich. War
einfach zu merken auch.
Ja, es ist so Kinderpunk, ne?
Ja. Kennt schon von den die sehr jungen Zuschauerinnen und Zuschauer, kennt das schon gar nicht mehr.
Kinderpunk, habe ich das gerade gesagt.
Klasse 9. Weil ich springe ein bisschen mit der Hauptschule. Das haben wir in der Klasse 9 hattest du 5 Fünfen und eine 6?
Ja.
Das stimmt nicht.
Doch, das stimmt.
Das war immer Markus Lanz. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
Das glaube ich
nicht. Das glaube ich nicht.
Doch, es ist wahr.
Herr Röntgen-Schmitz, das glaube ich Ihnen.
Ich habe aufgegeben. Echt? Ich habe zu dem Zeitpunkt aufgegeben. Das war in dem Jahr, wo ich zweimal umgezogen bin und zweimal die Schule auch gewechselt habe. Und da habe ich dann gedacht, so, nee, da komme ich jetzt nicht mehr hinterher. Okay.
Aber und hab's, wie viele Fächer gab es denn? Ich meine, das sind ja 5x5, 1x6. Das
sind ja schon mal 6 Fächer, ne? Habe ich das jetzt richtig? Das ist Mathe, Schwerpunkt Mathe. Da gab es noch ein paar mehr und ich hatte auch Einsen und Zweien auf dem Zeugnis.
Okay.
Aber das Sport.
Musik.
Und Sport. Nee, Musik gar nicht, da war ich überhaupt nicht gut im Musikunterricht. Das war mir zu dröge. Das war mir irgendwie, das hat mir keinen Spaß gemacht. Deshalb habe ich da nicht so richtig mitgemacht. Aber Kunst, ich konnte damals super malen, das ist man heute nicht mehr. Und ich habe, lustigerweise hatte ich dann zum Beispiel in Physik dann einfach auch meine 2. Aber das nur, weil es mir echt Spaß gemacht hat. Der Physiklehrer war gut, der hat das anschaulich dargestellt alles. Da konnte ich mit.
Warst du mal auf einer deiner alten Schulen jetzt als Sascha? Ja.
Ja,
ich habe alle sind ganz stolz. Ich
hab mal für also hier und da mal für diverse Artikel oder Dokus oder so habe ich dann auch mal meine alte Grundschule besucht oder auch mein altes Gymnasium und auch Stimmen von Lehrern eingefangen, also ich nicht, sondern die Menschen, die das produziert haben, und das war immer ganz schön. Ist immer ganz schön, die mal wiederzusehen.
Schließen wir das Kapitel Schule ab. Erklär mir noch einmal, hast du bis heute wirklich keinen Führerschein oder hast du ihn inzwischen?
Ich habe keinen Führerschein.
Warum hast du keinen Führerschein?
Ich habe einen Bootsführerschein. Das ist doch mehr als man in
Hamburg. Deshalb bist du auch nach Hamburg gezogen. Das ist für Hamburg viel wichtiger. Aber das heißt, deine Frau muss dich immer überall hin.
Ja.
Oder?
Ja, reib's rein. Wunde ist groß und offen.
Aber also das heißt auch jetzt
noch mit nicht mal vernarbt.
Ist auch nicht mehr. Oder gibt es so einen Vorsatz mit 50, ich mache noch Führerschein?
Ja, auf jeden Fall. Den gab es auch mit 40. Weiß ich auch. Nein, es muss aber unbedingt sein. Jetzt, ich merke das jetzt gerade ganz doll, dass das so mit vor allen Dingen mit meinem Sohn dann irgendwie ein bisschen schwierig wird, ne? Weil ich muss da dann überall mit dem Lastenfahrrad hin, das ich noch nicht habe. Also schiebe ich noch.
Also, Freunde, das ist vielleicht auch noch schon, es ist gar nicht so schlimm. Und vor allen Dingen, bald kommen ja wahrscheinlich selbstfahrende Autos, dann brauchst du es gar nicht mehr, wenn du noch lange genug wartest.
Ich glaube, wenn ich der deutschen Bürokratie, also wenn das sich da nicht ändert, dann wird es selbstfahrende Autos geben, die 100%ig sicher sind. Und man muss trotzdem einen Führerschein haben. Nur für den Fall,
dass. Wahrscheinlich, ja. Ich fand es so irre, wie, das war mir nicht bewusst, wie deine Karriere eigentlich gestartet ist, nämlich durch einen Zufall, und sie hat, wie so vieles in deinem Leben, mit Frauen zu tun. Stimmt das nicht? Willst du die Geschichte erzählen? Hat nicht viel in deinem Leben mit Frauen zu tun? Das tut mir leid. Das habe ich jetzt dann falsch, habe ich das Buch falsch gelesen. Du warst Hintergrundsänger.
Hintergrundsänger?
Sag mal das, was sagt man? Wie sagt man das? Also
man
so,
sagt, wenn man Backgroundsänger vermeiden will, weil man nicht.
Nee, ich finde, wir müssen ja Deutsch.
Wenn man verwenden will, dann sagt man Hintergrundsänger. Es ist ja eigentlich das.
Es ist ja Hintergrundsänger.
Also
Backgroundsänger klingt
ganz
cooler.
Ganz im Ernst, das nehme ich jetzt mit. Ja. Wenn ich ab jetzt erzähle, was ich damals war, dann sage ich war Hintergrundsänger.
Ja.
Weil das klingt irgendwie besser als Backgroundsänger, weil Backgroundsänger war ich gar nicht, sondern war tatsächlich Hintergrundsänger. Ich war nämlich eigentlich hinterm Vorhang, weil ich sollte eigentlich gar nicht gezeigt werden.
Du warst wirklich hinterm Vorhang?
Nein, aber so gefühlt. Also gefühlt. Ich sollte nicht gezeigt werden. Ich sollte dieses Demo einsingen für Young Dinay, eine Rapperin, die es damals noch nicht wirklich gab, sondern die halt gerade erst ihren ersten Song aufgenommen hat. Und dann in Ermangelung an Menschen, die mal eben schnell irgendwas einsingen, hat man mich dann genommen. Und dann gesagt, das ist nur fürs Demo und dann nur, damit wir es bei der Plattenfirma abgeben können. Und dann hat man mich irgendwann 3 Monate später angerufen, sagt, ja, super, wir haben das jetzt verdealt und so, da wir haben jetzt einen Plattenvertrag, da haben wir gesagt, ja, super, toll für euch. Ich hatte damals 300 Mark dafür bekommen, ne, fürs Einsingen. Und dann, ja, aber du bist da mit drauf. Ich sag so, Moment mal, ich wollte das gar nicht, ich wollte da nicht mit drauf. So, da, also wurde es an mir vorbei, hatte ich plötzlich so eine Art, also nicht wirklich Plattenvertrag, aber ich war zumindest auf einer Aufnahme mit drauf, offiziell. Und das wollte ich aber eigentlich gar nicht und deshalb habe ich damals gesagt, ich will nur, wenn überhaupt, als irgendwie Vocals bei Sascha und nicht als Featuring. Das war nicht so schlau von mir, aber ich habe gedacht, nee, ich will ja eigentlich was Eigenes machen. Und dann hat sich das irgendwie umgedreht und dann, ja.
Und aber die Geschichte, die stimmt, ihr wart bei Viva im Fernsehen, es wurde gefilmt und dann tauchtest du irgendwie kurz auf und dann glühten bei Viva damals noch die Telefone. Wer ist der Erleg Junge? Mal.
Wer Festnetz. Digga, was geht? Ja.
Die Faxe die ging im Minutentakt raus.
Bis das Papier alle war.
Wer ist der Typ da hinten? Oder haben sie dich noch kurz... Und so ging das dann los.
Also laut Viva damals sind die Telefonleitungen zusammengebrochen tatsächlich, nachdem ich meine 20 Sekunden First Time im Fernsehen hatte. Das war sehr seltsam, weil die Kamera, also es gab eine Interviewsituation und Fatima, wie sie eigentlich heißt, und Mola Adebisi saßen zusammen im Interview und es gab ein paar Ränge mit ein paar Zuschauern und dann gab es irgendwann Zuschauerfragen und eine Dame fragte dann, ist denn der Typ in dem Video auch der Sänger? Mhm. Und ich war mitgefahren, um mir diese ganze Kulisse und das Ganze mal anzugucken, vorbereitend auf meine vielleicht mal irgendwann Solo-Karriere und so, und bin ich mit zu Viva gefahren, durfte mitfahren, wollte mal gucken und so. Ich war völlig ungeschminkt mit Haaren auf 7:30 und so, weil man mich so eine Stunde vorher angerufen hatte, wir holen dich jetzt gleich ab. Und dann so, ja, okay, alles klar, ist ja nichts Offizielles. Und dann wird gefragt und Fatima sagt, nee, das ist nur ein Schauspieler, der echte Sänger, der steht da vorne, das ist der Sashi. Und dann dreht sich die Kamera um und ich so, pff, der Bruder runter, mach einmal den Hallo-Mami-Winker in die Kamera. Und ich dachte, okay, das war's jetzt mit meiner Karriere. Und au contraire, ich durfte, danach ging es halt echt richtig ab. Also Viva war definitiv dieser Moment bei Viva war mit einer der entscheidenden Punkte, würde ich sagen.
Und warum musstest du dich danach jünger machen, als du warst?
Musste ich nicht. Hab ich gerne gemacht.
Aber wie?
Ich wusste doch, wie lange das bei mir dauert. Ich habe doch gedacht, wenn ich mit 50 noch da am Start sein will, dann muss ich doch in den ersten Jahren ein bisschen mal so zurückkommen.
Plattenfirma
hat das gemacht. Ich habe es nie korrigiert. Muss ich auch offen zugeben. Ich habe gedacht, so, ach ja gut, ist ja nicht so schlimm. Ich bin 26, jetzt steht da 22. Ach, so, aber es war wirklich, ich habe nie gelogen. Also wenn mich jemand gefragt hat, habe ich die Wahrheit gesagt. Es wurde halt nur nie dann gedruckt. Also habe ich dann irgendwann mal klargestellt. Aber es war von der Plattenfirma so gedacht, weil Fatima, also Young Linay, war ja erst 17. Und dann wäre der Altersabstand, weil wir ja so viel auch unterwegs waren, dann hieß es damals, dann wäre das doch, sieht das doch komisch aus, wenn dann ein 26-Jähriger mit einer 17-Jährigen rumfährt.
Ja.
Ich dachte so, okay, wer schlecht denkt, der schlecht tut.
Bist du denn jetzt überhaupt 50 oder bist du in Wahrheit 54?
Ich bin ein 38-Jähriger, der sich sehr schlecht gehalten hat.
Dann ging diese ganze, das muss man nicht erzählen, das kann man, dann ging diese ganze wunderbare Zeit los. Die erste Phase, kann man sagen, so von 98 bis 2002, also zwei Weltmeisterschaften lang. Und das ging dann sozusagen, das Ende der ersten Phase, kann man sagen, ist die Fußball-WM 2002 gewesen, wo du das Lied geschrieben hast. Also das Lied. Deutschland, Vize-Weltmeister, ne? Vize-Weltmeister 2002? Bitte? Oh Gott, ich weiß es schon.
2002.
Das war so eine Phase, wo wir immer Vize-Weltmeister.
Dritter.
Ich glaube, Dritter, Zweiter. 2006 waren wir Dritter. Nein, 2002 gegen Brasilien.
Ja.
Im Finale verloren.
Genau.
Stimmt. Oh. Stimmt. Und das war aber.
Aber gegen Brasilien ist okay.
Ist okay.
Ich finde, das ist immer okay. Da kann man dann sagen, okay,
komm. Ja. Ist okay. Das wurde dann später ja auch wieder gerade gerückt.
Aber
das hat
natürlich meinem Song, ne? This is my time. Und dann gibt es diese. Und dann never give it up. Und das war so. Oh, Jungs, ihr schafft das. Und ich war ja dann sogar da, hab die auch besucht und so und war dann so drin in diesem geilen, krassen Zirkus.
Warst du beim Finale dabei?
Nee, da war ich dann nicht mehr dabei. Das war vielleicht ein Fehler.
Ja.
Aber es war schon, also für mich sind ja so Fußballer und die trainieren und die ganzen Menschen, das sind ja Helden für mich. Mhm. Ne? Und dann ist das bei denen dann umgekehrt, dass es dann, wenn der Popstar kommt, dann ist auch so, oh, cool, mal, da kommt der Sascha. Und dann ist das so, ich bin so, oh, guck mal, da ist der Rummenigge und der Ding und so. Und und so ist das bis heute. Eine große gegenseitige, also die wissen ja auch, das Gute ist immer, wenn man bei Fußballern ist, dass man, wenn man selber auch zumindest ein bisschen hinterm Ball treten kann, dann ist das schon mal so, dann hat man so einen gewissen Grundrespekt, so, spielst du auch ganz gut Fußball, ne? Ja, ja. Bis Andi Brehme mal zu mir kam beim Benefizspiel, wo ich ihn getunnelt habe und dann wegrennen wollte und dann hat er die Maschine nochmal angeworfen, ne? Mit so einer Wanne, da war ich gerade echt in besten Shape überhaupt, so, ne? War schnell und alles und er ist aber hinterher und das ist dann halt einfach Profi, ne? Hat er die Motoren nochmal angeschmissen, den Turbo und hat er mich gelöffelt, also wirklich so krass gegrätscht, Blut Deluxe, ne? Andi Brehme. auf den Boden geknallt, lieg auf dem Rücken wegen Käfer, krieg kaum Luft und dann siehst du das Gesicht von Andi Brehme über dir, Benefizspiel, ne? Wohlgemerkt, Benefizspiel, Charity und sitzt dann, guckt dann so runter und sagt, du bist auch noch ruhiger. Ich dachte, jo, und er hatte recht behalten.
Ach, aber Andi Brehme 1-0. 1990. Ja, wie ist es heute, die jungen Spieler, erkennen die dich noch? Die jungen Fußballspieler?
Ja, also ich glaube so Mario Götze noch, also die ja. jetzt bei meinem Verein Dortmund am Start sind, die wissen glaube ich, dass ich Fan bin und dass ich so und dann...
Muss man in Hamburg sagen, es ist erste Fußball-Bundesliga Dortmund? Ja. Muss man einmal erwähnen, das ist also andere... eigentlich dasselbe, wo HSV spielt, nur irgendwie hier weiter
sollte
westlich.
Nur halt weiter... Ja, genau. Ja, es... Es tut mir so leid. Nein, es tut mir wirklich leid, weil es ist überhaupt nicht okay. Nein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist überhaupt nicht okay. Mir macht das tatsächlich Schmerzen, weil damals einer meiner besten Freunde aus Soest, wir waren ja alle entweder Dortmund oder Schalke. Wenn man aus Westfalen kommt, dann ist man entweder Dortmund oder Schalke. Mhm. So, und dann gibt's noch so ein paar Abtrünnige, aber da, so die schon immer Opportunisten waren und einer aber war HSV-Fan und ich wusste nie, warum. Warum bist du HSV-Fan? Weil er sah auch so ein bisschen so aus, der hätte auch gut ein Nordlicht sein können, so, ne? Und groß, blaue Augen und so. Und der war immer schon HSV-Fan und seitdem habe ich auch immer mit dem HSV schon als Jugendlicher zu tun gehabt. Und ich fand es irgendwann, ich meine, selbst gemacht so das Problem, aber trotzdem finde ich das nicht okay, dass diese wunderschöne Stadt... Kein Erstligaverein.
Kennst du die Geschichte, als Dortmund mal gegen HSV 5-1 gewonnen hat?
Definitiv.
Kennst
ja,
du,
da
ne?
war ich im Stadion sogar.
Warst du im Stadion? Ich war auch im Stadion. Ich saß da hinterher heulend auf meinem Sitz und dann kam ein befreundeter Hamburger Kaufmann zu mir und sagte:
Alter, was ist denn los? Warum sind Sie denn traurig?
Und ich sagte: Ja, haben Sie das nicht gesehen? Der HSV hat gegen Borussia Dortmund 5-1 verloren. Und es hätte auch 10-1 sein können. Guckte mich an und sagt, na und? Die Dortmunder, ne? Die können sich jetzt 5 Minuten freuen über den Sieg. Und dann? Ich sag, was und dann? Und dann müssen sie zurück nach Dortmund. So, und dann habe ich damals gedacht, das ist so typisch dieses Hamburger Art, mit Niederlagen umzugehen.
Den nehme ich definitiv mit nach Dortmund, ja.
2000, hast du den Papst 2002, du hast den Papst getroffen. Quasi eine Privataudienz, kann man so sagen, oder? Du und
ja,
der Papst.
Ja, mit 99 anderen Leuten. So, es wurde mir als Privataudienz verkauft. Das war mit einer der Gründe, warum ich überhaupt an der Veranstaltung dann teilnehmen
Bist
wollte.
Bist du Katholik?
Nee, also war ich nie. Also ich war als Kind auch in Kirchen. Mir war es immer egal, welche Kirche das war. Ich bin evangelisch aufgewachsen. In Soest gibt es aber beides, ungefähr zu gleichen Teilen. Mhm. Also gibt es viele katholische Kirchen, evangelische Kirchen. Und ich fand einfach Kirchen immer toll. Ich fand den Sound so gut. Ich habe mich oft nachmittags alleine in Kirchen gestellt und habe gesungen. Einfach nur, weil ich den Raum so schön finde, den Klang so schön finde. Und hatte auch eine Zeit, wo mir das egal war, ob jemand Pastor oder Priester oder irgendwas war. So, das war katholisch, evangelisch, war mir egal. Ich habe aber als Kind sehr gerne und habe sehr viele Bibelcomics gelesen. Ja, das hast du schön erklärt.
Ja, klar,
das ist Salomo, super. David und ich kenne die ganzen Sachen und so. Das ist besser als in der Bibel, weil Bibel als Kind super schwierig zu lesen und super schwierig zu verstehen. Und da gab es dann Comics dazu und dann hat man das irgendwie ein bisschen besser. Ich war eh so ein Comic-Typ und dann hat man mich gekriegt dann.
Und der Papst? Also mit 99 anderen? Johannes Paul?
Johannes Paul der Zweite, genau. Der hatte eingeladen.
Kommst du vorbei, klein Papa? Vatikan.
Ich habe gesagt, ich tue Vatikan. Und komm vielleicht vor. Nein, es war eine Veranstaltung, die jedes Jahr im Vatikan, ich weiß nicht, ob sie immer noch stattfindet, aber mit dem italienischen oder Fernseh-TV Vatikan begleitet. Natale in Vaticano. Und das ist so eine Weihnachtsveranstaltung, Charity-Veranstaltung. Da sind dann viele internationale und italienische Gäste aufgetreten. Unter anderem auch ich, weil ich damals zu dem Zeitpunkt, die ich für Belief sehr erfolgreich in Italien war. Da habe ich mich eingeladen und habe gedacht so, ach, wie krass, mal im Vatikan sein und so. Ist doch schon mal krass so und geil. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber schon nicht mehr so ein gutes Verhältnis zur katholischen Kirche, fand es aber trotzdem gut, weil ich fand Johannes Paul gut.
Mhm.
Und hab wirklich gedacht, als sie gesagt haben, es gibt auch eine Privataudienz am Abend oder am Nachmittag vor dem Auftritt, habe ich gedacht, das nutze ich und red mit dem über Kondome und so ein Kram. Afrika und so. Also ich wollte wirklich, ich habe ernsthaft mit einem Auftrag dahin gefahren und habe wirklich gedacht, ich kriege eine Privataudienz, 5 Minuten wenigstens mit ihm und sagst so, sag mal, soll denn der Quatsch jetzt?
Wolltest du nicht wirklich sagen?
Doch.
Doch, okay.
Also vielleicht anders. Ich habe mir das versucht auf Polnisch, Italienisch irgendwie beibringen zu lassen, aber am Ende kam dann nur, dann waren 99 andere Leute auch da und ich bin dann hingegangen, was macht man jetzt? Ich wollte jetzt nicht auf die Knie fallen, ich wollte jetzt auch nicht so, ich wollte ihm die Hand geben, habe ich ihm die Hand gegeben, die war allerdings schon, das war nicht so einfach, weil die war ein bisschen shaky schon. Der hat nein, das ist wirklich, ist tragisch, aber ist auch ein bisschen lustig. Also, er hat schon sehr gewackelt mit dem Kopf und der Hand so, ne? Der hatte schon harte Krankheitszeichen und so und der musste ich die dann irgendwie erwischen im richtigen Moment. Aber als altes Kirmeskind. So, und da habe ich. Nein, es war ein sehr ehrwürdiger Moment, weil das ist nun mal einer der zu dem Zeitpunkt, also auch immer noch, finde ich im Nachhinein, noch einer der größten, sagen wir mal, Staatsmänner, auch wenn es jetzt, ne, so der Welt und so habe ich das gedacht. Und dachte ich, treffe einen der mächtigsten Menschen der Welt. So, ne? Und dann, und der war dann, und der war auch trotzdem noch, der war so, der hat. So aus den, so von unten nach oben so geguckt und dann hat er mich gesehen. Ich weiß, dass er mich nicht kennt und dass er mich nicht erkannt hat, aber ich glaube, er hat mir direkt durch den Kopf und da irgendwo reingeguckt und hat dann irgendwie so irgendwas gesagt. Und ich habe dann versucht zu sagen, weil ich mir vorher aus, versucht habe, auf Polnisch, auf Italienisch und Englisch wusste ich, Deutsch auch, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr beibringen zu lassen, habe ich dann irgendwie so ein Mischmasch gemacht. Happy Christmas, fatale Navarra. Und das war dann mein Satz und das war dann, ja.
Gibt ein schönes Foto in dem Buch. Jetzt kommt das Zitat. Seite 183, weißt du, kennst du das Zitat auswendig? Ich muss eine Brille.
Seite 183 habe ich schon, so noch, auswendig, habe ich so drauf.
So drauf, ne? Ist das Beste, ist das Beste. Mhm, ich nenne es das. Auch. Ich nenne es das Friedrich.
Gut, dass du dir diese Seite, also dass du das genommen hast.
Ich nenne es jetzt. Das Friedrich Merz Zitat.
Was? Ich habe über Steuererklärung geredet.
Ansonsten habe ich im Lauf der Zeit erkannt, dass Erfolg kein Dauerzustand sein kann. Er verläuft in Wellen, kommt, geht, verändert sein Gesicht und wird manchmal von Etappen durchbrochen, die man erst als Enttäuschung empfindet, die später aber doch einen besonderen Stellenwert bekommen. Fand ich einen schönen Satz. Nicht der Einzige.
Wer hat den woher hast du den? Er hat den geschrieben. Ich glaube, er steht auf Seite 183.
Ja, ja, Herr Maffay. Was ich sagen will? Was ich sagen will?
Was soll das?
Was soll das?
Warum sprichst du mich da noch an? Er sollte hier keine Rolle spielen, mein Freund. Wir hatten ausgemacht, dass das nicht zum Thema gemacht
wird. Nein, es ist sowieso, es ist alles erledigt.
Seite 183 ist die einzige Seite, die ich ausgelassen habe. Ansonsten habe ich alles gelesen.
Ich sehe morgen schon, ich sehe schon auf diesen ganzen, ja, ja. Sascha macht sich über den Papst lustig, weißt du?
Ja.
Sehe ich schon auf diesen Reichweitenportalen. Mhm. Sascha Papst verkauft sich gut.
Ja.
Ne?
Ja.
Schlimm.
Und dann auch das Trio... Meta Maffay.
Maffay.
Howard Harpendale.
Und Elvis. Jetzt ernst. Wollen wir noch ernst? Nein. Aber ich fand es interessant. Also, 2002, du hattest so eine Art Burnout. Also, irgendwie warst du mit deinem Leben auf jeden Fall nicht zufrieden und hast dich entschieden, ich muss jetzt diese Sascha-Episode mal nicht beenden, aber unterbrechen. Und hast gesagt: So, pass mal auf, wir machen jetzt ein Abschiedskonzert von dieser Phase meines Lebens. Und das mache ich als irgendwie so ein Rock'n'Roller.
Ja.
Dick Brave.
Ist daraus entstanden, ja.
Aber es sollte eigentlich, und das hat mich als großer Dick Brave-Fan, der ich habe erst durch das Buch erfahren, dass du das bist. Irre. Ich dachte immer, es ist Howard Carpendale.
Ja.
Nein. Als großer Dick Brave-Fan habe ich gedacht, ja, das ist natürlich eine geniale Marketing-Idee und wow, und noch mal eine Schippe drauf und noch mehr GEMA und hast du nicht gesehen? Nee.
Dir ein Geheimnis verraten?
Ja.
Es ist Ray Garvey.
Okay. Aber es war eigentlich deine Auszeit. Es war eigentlich deine Art, Pause zu machen, war ja. Dick Brave zu sein.
Ja.
Deine Reha, deine Therapie, Rücken, was ne? immer.
Ja. Es war schon ein bisschen beknackt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe ja wirklich nach so einem Ausweg gesucht aus so einer Situation, wo ich mich nicht mehr. Wo ich nicht mehr so richtig klar kam und gedacht habe, ich kann ich habe überhaupt keine Zeit, mich über den auch den Erfolg zu freuen, den ich in den letzten 4-5 Jahren hatte und was da alles passiert ist und wo ich überall war und wollte unbedingt mir ein Jahr nehmen, um das mal so alles Revue passieren zu lassen, mal wirklich nochmal zu erleben und vielleicht auch nochmal in die Länder zu reisen, wo ich war und auch in die Städte und nicht nur irgendwie von einem Hotelzimmer ins nächste, in den nächsten Flieger und so, sondern da mal wieder hinfahren, weil ich halt auch ein paar Städte, man lernt ja irgendwann die Städte so mit der Energie, die da so herrscht, aufzunehmen, so mit der Atmosphäre und so, sind das coole Leute, sind das irgendwie, macht das Spaß da und so, und das kriegt man nur ganz kurz irgendwie mit auf dem Weg vom Flughafen zum Fernsehstudio. Und das fand ich dann doof und habe gedacht, ich muss diese Städte alle nochmal bereisen und mir nochmal richtig angucken und sowas. Und dann kam Ditze, wie ich ihn liebevoll nenne, dazwischen.
Ditze.
Ditze Brave. Ja.
Hat die Plattenfirma nicht gesagt, Sascha, sag mal, hast du sie noch alle? Du hast alles, was du willst und jetzt machst du dir irgendwie und singst ganz anders. Bist du verrückt geworden?
Die haben gesagt, du wolltest doch eine Pause machen, nachdem sie sich beschwert, nämlich, weil sie mir dann die Pause gegönnt haben, so, haben dann gesagt, ja, lass den Jungen mal in Ruhe für ein Jahr, hat ja auch genug geackert, so. Mhm. Und das fand ich super, weil ich mich ja gar nicht wirklich getraut habe, meinen Manager und der Plattenfirma zu sagen, weil ich ja immer, kennt ihr diese Horror-Stories, aber so waren die gar nicht. Also in meinem Fall auf jeden Fall nicht. Und dann habe ich gesagt so, ey, Leute, ich glaube, nachdem mir der 5. Kollege gesagt hat, bei irgendeiner Veranstaltung wie The Dome oder Bambi oder sonst oder Echo oder so, die Hand auf die Schulter gelegt hat und gesagt, so, sag mal, geht's dir gut? habe ich dann gedacht, so, vielleicht sollte ich mich das selber auch nochmal fragen und habe gesagt, ich brauche jetzt mal eine Pause. Und dann waren die alle fein damit und das fand ich tierisch. Als ich dann einen Monat später meine erste Dick Brave Tour gemacht habe, waren die dann nicht so begeistert. Wie, du brauchst eine Pause, du machst doch jetzt und die Marke und das so lächerlich und keine Ahnung. Und aber bei der zweiten Tour kam dann die Plattenfirma und meinte, sie müsste unbedingt eine Platte machen. Und das war ja das, was ich nicht wollte. Ich wollte ja nicht in dieses System wieder rein, sondern ich wollte eigentlich nur live spielen und sagen so, komm, wir machen einfach nur Spaß. Wir
kleine Clubs, bauen
selber klein, auf, kleine klein, Clubs genau. So und mach da alles und so. Und das war richtig gut. Und damals haben wir auch nur die Ankündigung gemacht. Wir haben ja alle Veranstalter gebeten, nicht zu sagen, dass ich das bin, sondern einfach nur Dick Brave and the Backbeats, Klammer auf, Rock'n'Roll, Komma, Kanada, Klammer zu. Und so blieb's auch.
Wann haben die Leute das gemerkt?
Teilweise gar nicht. Also so, es gibt ja Menschen, die haben das erst seit dem Buch, ja, wissen die das erst. Und
ich bin übrigens ehrlich.
Eine meiner Lieblingsstories ist ja wirklich, die Story ist nicht meine, sondern die von unserem Bassisten damals, nachdem wir die VOG-WM gewonnen haben, im Vierer-VOG, das auch noch, ne? Das muss man sich mal vorstellen, wieder hin.
Braucht eine Pause.
Nicht einmal geübt, so, ne? Und dann da rein das Ding, so, und dann so, oh yeah, gewonnen. Und dann am nächsten Tag haben wir natürlich gefeiert und dann ist mein Bassist mit seinem riesen Bass im Taxi und so, ne? Fährt er zum Flughafen oder wird zum Flughafen gefahren und der Fahrer dann irgendwie so, hör mal, der Sauerland, ne? War in Winterberg, genau, und danke. Und sagt dann irgendwie so, hör mal, hast du auch gestern gesehen? Hier? VOG-WM und so? Ne, das war toll, du, das war richtig toll. Ne, ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen, das war richtig toll. Also, da ging richtig Luzi ab, ne? Das war super, ne? Und dann sagte mein Bassist, ja, wir haben auch gewonnen. Und er dann, der Taxifahrer, nee, das waren die Kanadier. Also, okay. Ja. Da war, so war das.
Du musst was trinken, du trinkst zu wenig.
Ja? Ja, schon pullern. Das ist das Problem.
Nein.
Ja.
Bruch.
Wo? Stockwerk höher.
Oh, geht nicht mehr.
Jetzt.
War das dann für dich trotzdem irgendwie erholt? Also konntest du das, was du hattest, weil du es gemacht hast, also dieses Gefühl, irgendwie nicht glücklich zu sein, ist das durch Dick Brave wiedergekommen?
Definitiv. Also es war nicht nur das, sondern es hat mir ganz neue Wege eröffnet für das, was auch danach kam. Also ich war ja nicht nur, ich musste ja meine Gefühle sortieren. Es ging ja nicht darum, dass ich nicht glücklich war, sondern ich wusste es nicht. Und das hat mich, glaube ich, verrückt gemacht. Bin ich jetzt zufrieden mit dem, was passiert ist, oder muss ich irgendwas ändern? Ich hatte gar keine Zeit zu sortieren und zu sagen, bin ich jetzt an dem richtigen Platz oder ist das jetzt, muss ich irgendwas ändern? Und Dick Brave hat halt dafür gesorgt, dass ich einfach eine Musik genommen habe, die ich als allererstes meiner Kindheit gehört habe, zu meiner gemacht habe und gesagt habe, okay, jetzt nur for fun. Und egal, was passiert, es wird immer Spaß sein. Und wenn es irgendwann keinen Spaß mehr wird, dann höre ich auf. So, wenn es irgendwann in die gleichen Mühlen gerät, so, und bis zu dem Zeitpunkt, wenn das letzte Abschlusskonzert in Dortmund-Westfalen alle hatten, da habe ich gesagt, bis hierhin macht es noch Spaß und alles, was jetzt kommt, wenn jetzt die Plattenfirma kommen, los, wir legen gleich ein Album hinterher und wir machen gleich hier und dann Welttournee und keine Ahnung, da habe ich gesagt, nee, das soll das ja nicht sein. Mhm. Soll ja das Kleinod sein, was ich raushole, wenn ich wieder Bock habe, sowas zu machen. Und Dick Brave zu sein, ist lustig. Aber geht auch nicht auf Dauer, ne? Weil irgendwann kommen ja die Leute und sagen, ja, sprich doch mal normal und so, wir wissen doch, dass du der Sascha bist und so. Und dann macht das ja keinen Spaß mehr. Weil dann bin ich ja in der Rolle und dann spreche ich Denglisch und dann muss das auch so sein. Und wenn dann Leute anfangen zu entlarven oder einen entlarven zu wollen, so denke ich, das ist jetzt weird, so, ne? Oder Zeitungsinterviews auf Denglisch zu geben, Telefoninterviews auf Denglisch. Das war dann irgendwann irgendwie so, hat so ein bisschen für eine Zeit, dann war es so, oh nee, ich glaube, da muss ich jetzt auch mal wieder raus, kurz aus der Nummer.
Was bist du seitdem eigentlich? Wer bist du seitdem?
Und wie viele?
Ja, aber das ist ja so, also du warst 4 Jahre Sascha, du warst, wie lange war die Dick Brave-Zeit?
Das waren zweimal 2 Jahre ungefähr.
Also auch 4 Jahre? Mhm. Und seitdem bist du?
Hast du was auf der Pfanne? Nee, das hörte sich jetzt an wie so ein geiler, bisschen, ich hab so ein ja, Ding, ja, so, nee, irgendwie nee, weißt so, du selber, wer du bist, ich weiß es nicht.
Nein, das ist so dieses, bist du, ja, weil du bist, du tauchst immer wieder auf, aber man weiß nicht, es ist nicht so wie andere. Ne? Du bist nicht einer, der jedes Jahr eine neue Platte rausbringt, jedes neue Tour, sondern so ein bisschen überraschend immer. Was kommt, dann bist du mal bei maskierter Sänger. So, ich ziehe das jetzt voll durch mit dem Deutschen. Ich ziehe das. Ja. Alle sagen, wovon redet der maskierte Sänger? Also, das heißt, du willst, was ich wissen will, ist, du willst verhindern, dass du in diese Mühle in irgendeiner Form wieder reinkommst. Du willst nichts machen, was diesen alten Rhythmus wieder aufnimmt.
Doch, ich möchte das schon. Also, ich habe nichts dagegen, sondern ich möchte aber trotzdem immer Sachen machen, die jetzt gerade, die mir gut tun oder die mir Spaß machen und hoffe natürlich, dass es auch anderen Spaß macht. Es ist nur. Ich liebe Musik machen. Es ist nur nicht so, dass ich mich immer nur auf ein Genre total fixieren möchte, weil ich liebe Popmusik. Es ist das, wo ich mich am meisten entfalten kann und am meisten Spaß habe. Aber ich liebe eben halt auch Rock'n'Roll-Musik. Und solange das nicht miteinander vereinbar ist, also oder nehmen wir jetzt die neue Show, die ich mache, die ist halt, die wird eher in Richtung Las Vegas gehen. Das wird große Showband und Tänzer und Tänzerinnen. Und
so Frank Sinatra-mäßig?
Treppe runter und so. Ja, aber nicht nur, sondern das ist auch sowas. Und dann wird es ja gleich wieder nur Swing. So, und das soll es ja auch nicht sein, sondern es ist eher so diese Bandbreite zwischen Elvis und Frank Sinatra, was da alles so drin ist.
Ab im November, ne? Im November, genau. Im November.
Und solche Sachen machen, Projekte machen dürfen und so. Und das habe ich mir einfach irgendwann so genommen. So wie ich es halt irgendwie meine. Und das tut gut. Das ist einfach irgendwie so macht es für mich Sinn.
Wollen wir noch über deine Freunde und über deine Frau sprechen und über deine Familie? Bei den Freunden ist es so irre. Wenn ich ein Buch über mich schreiben würde, dann wären da irgendwie so meine Freunde sind, was ich, der Jan und der Sören und so, die kennt kein Mensch. Bei dir sind es Michael Mittermeier, Ray Garvey, Klaas Häufer-Umlauf, Tim Melzer.
Bam.
So. Alter. Yes. So.
Du alter Hintergrundsänger. Was man als Hintergrundsänger alles für Freunde haben kann, oder?
Wie ist das denn? Wie kommt das denn? Das sind ja teilweise Leute, die, wo man den Namen schon mal gehört hat.
Ja.
Wie, also, verrückt. Oder ist das so, fangen wir mal mit Michael Mittermeier. Habt ihr euch mal wahrscheinlich irgendeine Echo-Preisverleihung? Man sitzt in der Bühne.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf.
Doch.
Ja. Nein, ich sag mal, ich habe mir
nach der Papstsache ist eigentlich sowieso alles egal.
Ehrlich das ist alles egal, ne? Ja. Also, nein, aber ich habe ihn mal gerettet. Ich habe ihn gerettet auf eine Echo-Verleihung. Und vor dem sicheren Verderben. Und seitdem waren wir sehr gut befreundet. Nein, wir waren natürlich vorher schon, eingeladen.
Er hat die Bühne nicht gefunden.
Er hat das Sushi nicht vertragen.
Er hat das Sushi nicht
vertragen? Ja, das sollte man mit Jägermeister auch nicht zusammen in Kombi.
Er hat sich hinter der Bühne
krieg so Ärger.
Er hat sich hinter der Bühne hinter der, so. Was ist da passiert?
Michi, es tut mir leid. Irgendwann musste es raus.
Hat sich verschluckt an dem Sushi.
Ja, ja, er hat sich so verschluckt am Sushi und da habe ich ihm ordentlich auf den Rücken geklopft, ja, und dann habe ich ihn wieder mit reingenommen in auf die Verleihung.
Bei der Echo-Verleihung gibt es Jägermeister und Sushi oder gab es?
Also so ist meine Erinnerung. Ich weiß nicht, ob es im selben Jahr war, aber es.
Und dann hat er gesagt, jetzt sind wir Freunde, damit du es nie jemandem erzählst, was passiert ist.
Genau. Genau. Und jetzt war es das wohl.
Michael Mitter, Glashäufer. Ich will immer Umland sagen bei Klaas Häufer, ja, Umland, aber heißt ja Umlauf.
Ja, ja, der häufig was umläuft, will ich immer sagen, aber das stimmt auch nicht. Also er ist, ja.
Wo musste der sich? Was hat der getrunken?
Klaas war ja früher Viva-Moderator.
Stimmt.
Und da habe ich natürlich ihn über dieses Medium leider nicht mehr so richtig am Start, was ich schade finde. Also Musikfernsehen fehlt mir auch ein bisschen. Also dieses Musikfernsehen auch mit Moderatoren, die auch ein bisschen erzählen und einladen und so. Und da habe ich ihn kennengelernt, fand ihn extrem sympathisch. Und so sind wir uns über die Jahre halt immer wieder, aber erst richtig befreundet, nachdem er aufgehört hat. Und aber waren uns immer sympathisch. Also so passiert das halt. Ich glaube, wenn man viel unterwegs ist und Leute dann auf so Veranstaltungen trifft, dann ist man sich entweder sympathisch oder nicht so sympathisch. Mhm. Und die, die man sympathisch findet, da tauscht man Nummern aus und dann trifft man sich vielleicht auch mal privat. Was, wenn das nicht geht, dann macht man irgendwelche Fernsehshows, wo man dann Leute einladen kann, die man lange nicht gesehen hat. Oder macht irgendwelche Touren, so wie wir es mit Christmas Chaos oder damals Live in Swing gemacht haben. Wir sehen uns so selten, lass uns doch zusammen auf Tour gehen.
So. Oder man tritt in Fernsehshows auf als maskierter Sänger und in der Jury sitzt ein guter Freund, nämlich Ray Garvey.
Ja.
Und was hast du dem denn, die 5 Wochen ging das, ne? Mhm. Was hast du dem, hattet ihr keinen Kontakt in den 5 Wochen?
Doch, doch. Das war ja.
Und hast du denn nicht mal gesagt, Ray, sag mal, dieser Typ, der singt, mega.
Nee, also mein erster Auftritt bei The Masked Singer, extra so eine K-Pop-Nummer genommen, wo ich dachte, und dann die auf Metal gebürstet und gedacht, das wird auf jeden Fall keiner, also selbst Ray nicht und so, ne? Und dann komme ich zurück in die Garderobe, nehme so meinen Helm ab, guck aufs Handy und er schickt mir ein Foto, die haben da so Bilder, ne? So ein Katalog, also so ein welche Zeichnungen von den ganzen Menschen, nicht Menschen, von den Kostümen, also von diesen Dingern, die auftreten. Und da stand dann unter meinem Bild, also vom Dino, stand dann I know you. Und das hat er fotografiert und mir geschickt in die Garderobe.
Das heißt, er wusste es?
Nein, er hat das wahrscheinlich an 3 bis 5 andere Leute geschickt. Das ist ja das Game so, ne? Das Game ist dann, dass man irgendwie das dann irgendwie versucht rauszufinden. Und ich habe dann während meines zweiten Auftritts habe ich eine SMS vorbereitet, die dann meinen Assistenten, während ich aufgetreten bin, abschicken lassen, damit die Ray bekommt. Und später noch treffen auf einen Drink, irgendwie so. Bist du in Köln?
Aber wie wird das denn gemacht? Die Garderoben, ein anderes Haus oder was? Oder
das gleiche Haus, wir sind ja komplett in schwarz. Also wir haben Kapuzen, wir haben alle die gleichen Sachen.
Okay.
Ich hoffe, dass sie ich weiß nicht, ob sie sie immer waschen. Oder immer, wenn ich immer die gleiche kriege oder ob das dann verteilt. Also, möchte ich jetzt gar nicht drüber nachdenken. Also Kapuze, Skimaske, Skibrille, Handschuhe, Jogginghose, schwarze Turnschuhe und so. Also waren immer komplett so. Und so durften wir da rein,
okay,
in dieses Gebäude. Und nur in der Garderobe, die einzeln abgesichert und so, durfte man die Maskerade fallen lassen.
Ist nicht riskant, daran teilzunehmen, wenn man nicht gewinnt?
Absolut.
Ein Gefühl, was du nicht kennst, aber.
Doch, doch. Ich sag mal so, ich habe mir vorgenommen, also was man sich nicht vornehmen kann, weil das ist ja nicht in meiner Macht so. Habe ich ja gesagt, entweder ich fliege als erstes raus oder ich komme ins Finale.
Ja.
So, und das hat dann glücklicherweise funktioniert. Da muss man ganz schön Gas geben. Also es ist schon das mache ich mal eben. Mhm. Ding so, ne? Das ist viel Vorbereitung und viele Songs ausprobieren, ich habe ganz viel bei den Medleys, die es dann gab, habe ich sehr viel mitgewirkt, habe ich sehr viel da selber dann reingebracht und so, weil mir sehr wichtig war. Und das ist dann schon Fulltime-Job. Und da muss man die ganze Zeit noch Familie und Freunde belügen. Aufs Härteste.
Deine Frau Julia wusste es. Als Einzige?
Ja.
Ja. Weil da kann man nicht sagen.
Ja, ist ja Schatz, auch Management, also
sie musste
Bescheid.
Genau, ja, wo bist du denn? Oh,
ja, ich bin einfach mal 4 Tage.
Ich komme später heute. Ich
nehme meine Auszeit. Nächste Woche übrigens auch. Und die in der darauffolgenden 4 Wochen auch. Also da bin ich immer so 4 Tage die Woche bin ich dann weg.
Letzter Freund, bester Freund, sag mal, Tim Melzer. Kennengelernt, auch beim Echo.
Ja, ja.
Das ist so eine Kontaktbörse.
Du hast gesagt, jeder Echo ein Freund.
Ja.
Ja. Wie lernt man Tim Melzer kennen?
Also an der Bar auf jeden Fall spätestens. Ansonsten muss man einfach nur wenn jemand lauter ist als die Musik, die bei solchen Partys läuft, dann muss man da hin und dann weiß man auf jeden Fall, es kann eigentlich nur Tim Melzer sein.
Der dann heute Patenonkel von Otto, für die, die es nicht wissen, Otto ist dein Sohn, Trauzeuge. Und er hat dich mit Julia, deiner Frau, zusammengebracht. Das ist ein ganz tolles Kapitel. Ich habe es neulich schon mal gesagt, ein tolles Kapitel. Das ist eine Liebeserklärung, ein bisschen an Tim, sehr stark an Julia und sehr stark, was ich toll finde, an die Familie von Julia. Weil du schreibst das so, dass der Vater von Julia sozusagen, der auch so eine Art Vater ist, für dich geworden ist. Und das ist ja sozusagen das größte Kompliment, was man der Familie seiner Frau machen kann. Kann das sehr nachvollziehen. Aber wie habt ihr euch kennengelernt? Tim hat irgendwie in der Bullerei mal eine Party gemacht. Aber da hat er Julia jetzt noch nicht ausgewählt, sondern Julia war auch eingeladen und du warst eingeladen.
Julia war eingeladen, war aber gar nicht eigentlich da. Die war auf einer ganz anderen Party. Und dann hat irgendwie ihre Schwester, glaube ich, gesagt, und ihre Freundin, komm, wir gehen noch darüber in die Bullerei. Mhm. Also es war wirklich sehr, sehr Schicksal, sehr Fügung. Wir haben uns vorher schon gesehen, also Blicke kreuzten sich und so. Aber war noch nie so richtig die Gelegenheit, dann auch mal. Ist jetzt auch nicht so unbedingt mein Ding, so dann hinzugehen und so, hey, hallo.
Nicht?
Nee. Aber noch nie.
Aber ist es nicht so, hey, hallo, ich stelle mir vor, ja, klar, du stehst dann da irgendwo.
Hey, du weißt sicher, wer ich bin. Und? Nee, ist mir zu schnullig. Und?
Aber nee, aber steht man nicht da so als Pop-Superstar und dann so, ist er das? Oh Gott, ist er das? Das ist er doch.
Na, das auf jeden Fall. Und man hört auch das Gezischeln.
Ist und dann...
Ja, ja, da ist, sind sehr viele Zischlaute drin.
Und das wäre furchtbar. Das ist gar nicht so. Man steht da und die Mädels dann gehen denen vorbei und sagen, ja, Sascha. Nee, das kann nicht sein.
Ja, aber so ist es ja auch nicht. Zumindestens... Also es kommt drauf an, es gibt ja auch so Städte, so wie Berlin, wo dann absichtlich ignoriert wird.
Ja. In Hamburg? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich spinne, wer du bist.
Ist mir nur egal, ob der hier ist. es ist, aber das Wichtigste ist so, also ich habe schon früher das nicht so gerne, so das Ansprechen, ich habe eher so drauf gewartet, dass irgendwas Cooles passiert so und dann...
Also hat Julia dich angesprochen?
Nee, ich habe sie angesprochen. Dann,
stimmt, steht dir hier
Fall.
Drin, da bist du endlich.
Genau, da bist du endlich.
Du hast nicht im Ernst gesagt, da bist du endlich. Die kommt auf dich zu und sagt, bist du endlich.
Da bist du ja endlich. Ja, so das war aber das Gefühl, das ich in dem Moment hatte.
Und dann hat sie gesagt, Mann, ich bin übrigens Julia. Weil du wusstest den Namen ja nicht, oder? Oder hast du nach dem Namen überhaupt gefragt?
Wir sind erstmal direkt zur Bar gegangen.
Ja. Und dann habt ihr den ganzen Abend in das neue, welches Jahr, bei welchem Jahr reden wir?
11.
2011. Und 11. Dann habt ihr gefeiert bis tief in den Morgen.
Ja, morgen, 6:30 war es, glaube ich.
Und dann seid ihr gegangen?
Dann bin ich gegangen.
Und dann hast, gegangen du sie am, dann hast du sie am nächsten Morgen, wolltest du sie anrufen? Ging aber nicht.
Ja, genau, wir haben vergessen, Handynummern auszutauschen. Das war wirklich totaler Amateurfehler, ne? Aber es war so schön. Auf der anderen Seite, es war so ein schöner Abend. Das kann man ja auch kaputt machen mit, hey, jetzt wollen wir doch mal Nummern. Also ich weiß nicht, das war irgendwie, das hat sich nicht richtig angefühlt, aber es war natürlich total blöd. Ich habe ja auch bis kurz vor Schluss gedacht, sie kommt noch mit. Da hat sie dann, das hat sie gut gemacht. Wirklich gut gemacht. Die Spannung hochgehalten.
Und dann hast du über Tim die Nummer rausgekriegt?
Nee, wir haben uns irgendwann 3 Monate später wieder gesehen.
Tatsächlich?
Auf einer anderen, also das war fürchterlich.
Also aber war das dann Liebe auf den... Oh Gott, es trifft jetzt ein bisschen in Gala-TV. Aber war das jetzt Liebe auf den ersten
Blick? Eine heimliche Leidenschaft.
Warum gibst du? Liebe auf den ersten Blick und dann nach 3 Monaten...
Ja, es war schon so. Und dann war wieder Zeit dazwischen, wo man sich nicht gesehen hat. Also es war ein ziemliches... Oh. Fürchterliches Gedängel. So, das war so, haben angestellt bis zum Dort hinaus und so. Und dann wieder gesehen und dann endlich Nummern ausgetauscht. Und dann, das hat echt eigentlich viel zu lange gedauert. Und danach stellen wir immer wieder fest, wie unnötig das war, dass das so lange gedauert hat und dass das doch eigentlich schon hätte 10, auch 20 Jahre früher passieren können. Müssen. Sollen.
Ja. Wie ist es, wenn die eigene Frau der Manager ist? Also wenn man dann sich praktisch ja rund um die Uhr immer miteinander zu tun hat?
Das ist super. Das haben wir uns ja extra so
zurechtgebogen. Die Managerin muss es ja heißen.
Ja. Übrigens, ja. Das haben wir ja extra so gemacht. Damit das, damit wir mehr zusammen sein können. Weil wir haben am Anfang unserer Beziehung festgestellt, dass wir einfach, Julia hatte einen Job, bei dem sie viel weg war, ich hatte einen Job, bei dem ich viel weg war und dass man dann wenig Zeit zusammen hatte. Und dann haben wir das zusammengeführt. Mit der Prämisse, wenn es irgendwie doof werden sollte, dann lassen wir es auch wieder, dann müssen wir ehrlich sein. Und es läuft super.
Fand sie deine Musik eigentlich gut?
Sie war zumindest mal auf ein Konzert eingeladen von einer Freundin, die uns auch so ein bisschen zusammen gesehen hat tatsächlich, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Und da ist sie dann nicht hingegangen. Sitzt da hinten.
Ja.
Ja, ja.
Das heißt, wenn du zu Hause dann mal was singst, ist...
Nein, Julia ist auch wirklich meine wirklich beste Kritikerin, weil sie bekommt auch die Songs, die ich mir ausdenke, mit Leuten als erstes zu hören und ist auch wirklich eine Bank. Also so wenn's und ist, ich würde nicht sagen hart im Urteil, aber ehrlich und das finde ich gut, weil anders wäre es ja auch blöd. Dann wäre es ja auch eine schlechte Managerin, wenn du nicht sagen würde, da geht doch noch was oder das könnte doch und den Song finde ich aber besser und so. Wenn man nicht der gleichen Meinung ist, ist es okay. Ich finde, das muss auch dann mal so sein. Und dann, ich lege aber sehr viel Wert auf ihre Meinung. Was vor allen Dingen auch musikalisch. Und sie hat einen sehr guten Geschmack.
Wenn sie da hinten auf die Uhr guckt, heißt das irgendwas?
Ja, das heißt, wir müssen jetzt langsam so.
Das kann man nicht. Wir kommen langsam zu Ende. Wir haben schon gesagt.
Hast du Hemd mit eigenen, mit Dingsbums, wie heißt das noch?
Bickerei?
Initialen.
Initialen. Ja.
Wow. Weißt du was? Da will ich mal hinkommen. Ja. Das ist mein.
Das ist der das große. Ist mein wahrscheinlich kostet Ziel. Dein Hemd kostet mehr als dieses. Das ist ja das ist so.
Nein. Das will ich haben.
Möchtest du das haben?
Überall, ja. Wir haben uns von Freunden, habe ich zum 50. Geburtstag, habe ich ein Wappen. Ein Familienwappen geschenkt bekommen. Das kommt jetzt überall drauf. Das ist noch krasser als nur die.
Ja, aber es ist ohne Manschettenknöpfe. Ja. Das kostet, glaube ich, 3 Euro reingestickt oder so. Jetzt kommt Julia. Muss man jetzt wirklich, jetzt glaube ich, jetzt zeigt sie.
Ich muss nur tierisch pullern.
Ich sage es ganz ehrlich. Es hat große Freude gemacht. Ich weiß gar nicht, wie wir zeitlich sind. Kann mir irgendjemand, ich habe nämlich gar. Halb 10. Oh, wir sind weit über der Zeit. Halb 10? Meine, warum gibt mir. Aber ist es schlimm gewesen für Sie? Nein. Aber ich würde sagen, wir können jetzt Musik nicht noch machen. Ich
muss erstmal pullern.
Also, viel, viel mehr steht in diesem wirklich sehr lesenswerten Buch. Es hat mir große Freude gemacht, das zu lesen. Es hat mir große Freude gemacht, heute Abend mit dir hinter dieser Plexiglasscheibe zu sprechen. Sie sieht auch noch relativ sauber aus. Wir grüßen den Papst und Peter Maffay an dieser Stelle, glaube ich. Schöne Grüße auch nach Dortmund. Und Sascha.
Lars Haider, vielen Dank. Große Ehre. Dankeschön.
Jetzt singt er noch was, ne?
Ja, wartet ihr kurz.
Bis gleich. In der Zwischenzeit singt Lars Haider für Sie.
Nein.
Heiderkeit.
Mach zu.
So, ich möchte nochmal wirklich vielen Dank sagen, dass ihr hier seid. Vielen Dank für die Einladung. Sehr schön, ist meine erste Sache dieser Art. Und dann war es noch so besonders. Und einen Riesenapplaus nochmal und vielen Dank an Lars Haider für dieses tolle Gespräch. Viel Spaß gemacht. Und bis bald im Wein-Podcast.
Brothers and Sisters. We all came here today to share some love for me.
music and some love for good books. So can I hear that on me today? Can we hear a little hallelujah?
Ich weiß, es ist so ein bisschen wie in einer, so mit so einer Posaune, ne? So gedämpfte Posaune.
All across the universe, every boy and every girl is looking for this thing called love. So why so why do all the other guys got pretty women by their sides? Some guys, they really can't complain. Ooh, every night I lay awake and cry. I'm missing someone to stand by my side. 'Cause I feel lonely, 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 lonely. You're the one and only that makes me feel so blue. Say, whoa, 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 I feel lonely, 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 lonely. You're the one and only that makes my dreams come true. Ooh, 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 ooh. 'Cause I feel lonely. So I'm lonely. Mm-hmm. Ooh. It's not easy to fall in love, so I pray to God above. Lord, lend me your helping hand. Mm-hmm. And I said, please, Mr. DJ, play this song. 'Cause I felt lonely for so long. This is my SOS for love. Hey. All the time I got it on my mind. It's really hard to find. 'Cause I feel lonely, 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 lonely. You're the one and only that makes me feel so blue. Woo, woo. Say, whoa, 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 I feel lonely, 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 lonely. 'Cause you're the one and only that makes my dreams come true. Whoa, 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 whoa. 'Cause I feel lonely. So lonely. Uh-huh.
Dankeschön, vielen Dank. Ist das heute euer Glückstag ist?
Oh, Monsieur Dame. Tout à l'heure, mon cher des Français, vous êtes très joli, merci beaucoup.
You're looking lost, and I don't know the reason. All that I know is that you should not be. Don't run away, the time is now, the place is here.
The Talia Buchhandlung, first time.
Hesitate,
for this is very urgent. I'm in a state in which I should not be. It's up to you to let a minute save your day. Show me what you got. I know you got a lot, so don't you let it slip away. Just show me what it takes to hold you. Baby, no one told you. Trust me when I say today's your lucky day. Today's your lucky day. Dear diary, I'm on my way to madness. She don't belong to mediocrity. I let her know that I have never been so sure. So show me what you got. I know you got a lot, so don't you let it slip away. Just show me what it takes to hold you. Maybe no one told you. Trust me when I say today's your lucky day. And don't get me wrong, get me wrong, I'm not in love, not but if you so don't you let it slip away. Just show me what it takes to hold you, baby. No one told you. Trust me when I say today's your lucky day. Today's your lucky day.
So hear me when I say
today's your lucky day.
Dankeschön.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.